NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages. Am Mikrofon ist Bernd Muschborowska und das sind einige unserer Themen. Giftige Schimmelpilze im Futtermittel entdeckt. Suchmaschinen wie Google müssen künftig für die Veröffentlichung von Presseartikeln zahlen. Der Bundesrat will 8,50 Euro als Mindestlohn einführen und im Haushaltsstreit in den USA treten ab Mitternacht drastische Kürzungen der öffentlichen Ausgaben in Kraft. Nach den Skandalen um Pferdefleisch in Fertiggerichten und um falsch gekennzeichnete Eier haben wir jetzt den nächsten Lebensmittelskandal. Diesmal geht es um giftiges Tierfutter und damit möglicherweise auch um Gift in der Milch. 10.000 Tonnen mit giftigen Schimmelpilzen belasteter Mais aus Serbien wurden in Niedersachsen und anderen Bundesländern zu Futtermittel verarbeitet. Tausende Höfe wurden damit beliefert. In Serbien selbst und nicht nur dort ist dieses Problem offenbar seit längerem bekannt. Michael Ort berichtet.
Die Futtermittelhersteller in Niedersachsen hätten schon länger sensibilisiert sein müssen, denn bereits im Herbst hatte das Bundeslandwirtschaftsministerium vor dem Pilzgift Aflatoxin im Mais gewarnt, sagte der Staatssekretär im niedersächsischen Landwirtschaftsministerium Udo Paschedak. Und zitierte aus dem Schreiben des Bundeslandwirtschaftsministeriums,
dass die Europäische Kommission und einige Mitgliedstaaten darauf aufmerksam gemacht haben, dass beim Mais aus der diesjährigen Ernte hohe Aflatoxin-B1-Gehalte auftreten können. Und ich wäre Ihnen dankbar, steht hier, wenn Sie die Ihrem Verband angeschlossenen Unternehmen darüber unterrichten und auf besondere Aufmerksamkeit und Sorgfaltspflichten hinweisen. Deswegen sage ich, hätte man sensibilisiert sein müssen.
Warum das Gift Aflatoxin in den 45.000 Tonnen Mais aus Serbien, die bis Anfang Dezember im Hafen Brake an der Weser angeliefert wurden, nicht entdeckt wurde, sei derzeit noch unklar. Die Eigenkontrollen der Futtermittelindustrie hätten wohl nicht gegriffen, mutmaßt Paschedak.
Das Problem hätte erkannt werden können durch ein vernünftiges Qualitätsmanagement, sprich durch eine funktionierende Kontrolle der Futtermittel. Und wie gesagt, hier in diesem Bereich, was Futtermittel angeht, gibt es ja über die EU-Verordnung eine sogenannte Eigenkontrollpflicht der Futtermittelhersteller. Das hat offenbar versagt und wir gehen jetzt dieser Ursache nach. Warum hat die Eigenkontrollpflicht diesen Fall nicht verhindern können?
Dieses Versagen der Eigenkontrollen hat Staatssekretär Paschedak, der erst seit gut einer Woche im Amt ist, sichtlich verärgert.
Wir gehen davon aus, dass diese Eigenkontrolle jetzt funktioniert. Und wenn sie das nicht tut, das garantiere ich Ihnen, dann machen wir das selber.
Knapp 900 Milchviehbetriebe in Niedersachsen sind ab sofort gesperrt. Das heißt, ihre Milch bleibt auf dem Hof. Sie geht erst dann wieder an die Molkereien, wenn die Tests auf Aflatoxin negativ ausfallen. Es könne mehrere Tage dauern, bis alle Höfe getestet seien, so das Landwirtschaftsministerium. Eine Gefahr für Verbraucher schließt die Abteilungsleiterin für Verbraucherschutz im niedersächsischen Landwirtschaftsministerium Heidemarie Helmsmüller aus.
Wir wissen von den Eigenkontrollsystemen in den Molkereien, die monatlich auf Aflatoxin untersuchen, dass dort keine auffälligen Ergebnisse entstanden sind.
Unter anderem auch, weil die Milch vieler Höfe in den Molkereien vermischt wird. Das Risiko, dass das Pilzgift in der Milch aus dem Supermarkt auftauche, sei sehr, sehr gering, sagte der Experte des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz, Michael Kühne.
Michael Ort berichtete. Internetsuchmaschinenbetreiber können künftig für die Verwendung von längeren Presseartikeln, die auf den Internetseiten der Zeitungen veröffentlicht wurden, von den Verlagen zur Kasse gebeten werden. Das sieht das neue Leistungsschutzrecht vor, das der Bundestag heute beschlossen hat. Allerdings sollen einzelne Wörter oder kleinste Textausschnitte von der Regelung ausgenommen werden. Was das genau bedeutet, ist aber noch unklar. Annika Seppör berichtet.
Sollen Suchmaschinen im Internet Lizenzen mit Verlagen abschließen müssen, wenn sie deren Texte anzeigen wollen? Diese Frage soll das Leistungsschutzrecht regeln. Seit Jahren gibt es darüber Auseinandersetzungen. Und auch die Debatte im Bundestag beginnt mit Streit. Die Grünen wollen die Abstimmung über das schwarz-gelbe Gesetz verschieben lassen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Beck.
Im Wesentlichen ist unklar, was durch den Gesetzesentwurf der Koalition in der geänderten Fassung des Ausschusses nun eigentlich bewirkt werden soll. Und zum anderen gab es bei der Beschlussfassung Verfahrensfehler, die die Minderheitenrechte der Opposition gebrochen haben.
Die Rechte der Opposition gebrochen, darum geht es. Vor wenigen Tagen hatte die Regierungskoalition ihren Gesetzentwurf geändert. Die Opposition meint, in so krasser Form, dass der Entwurf noch einmal in den Ausschüssen beraten werden müsse, so sehr ist das parlamentarische Verfahren vor. Alles dreht sich um die Textschnipsel, die Suchmaschinen im Internet als Ergebnisse auswerfen, die sogenannten Snippets. Erst hieß es im Entwurf der Regierungsparteien, ja, für diese Schnipsel muss es Lizenzen geben. Jetzt sieht das Gesetz das nicht mehr vor. Kurze Texte sollen im Internet lizenzfrei bleiben. Die linken Abgeordnete Sitte.
Erst macht die schwarz-gelbe Bundesregierung ein Gesetz und begründet es genau mit diesen Snippets, weil sie ja den Verlagen schaden würden. Dann kommen die Regierungsfraktionen und ändern das Gesetz so, dass genau diese Snippets jetzt ausgenommen sind. Das heißt, der Hauptgrund der Kritik ist entfallen. Jetzt frage ich mich auch, ist damit nicht der Hauptgrund des Gesetzes entfallen?
Und noch viele weitere Fragen seien nicht geklärt, meint die SPD-Abgeordnete Zypries.
Es ist völlig unklar, meine Damen und Herren, ab wann denn jemand Presseverleger ist. Was ist denn überhaupt ein Presseerzeugnis? Und wie definiert man denn eigentlich kleinster Textausschnitt?
Ja, das Gesetz sei technisch und rechtlich sehr anspruchsvoll, so die FDP. Vor allem gehe es aber doch darum, der Unionsabgeordnete Krings.
Wir wollen, dass sich Leistung lohnt, auch im journalistischen und verlegerischen Bereich. Leistung kann sich aber nur lohnen, wenn sie einen Preis hat. Und einen Preis kann sie nur bekommen, wenn man ein Recht hat, auf das man sich berufen kann. Und dieses Recht wird sein, das Leistungsschutzrecht, auch in diesem Bereich, meine Damen und Herren.
Der netzpolitische Sprecher der Grünen von Notz wirft der Regierung vor, Ziel verfehlt. Sie habe keinen blassen Schimmer bei dem, was sie da tue.
Den Rest sollen andere klären, die Anwälte, die Gerichte, der Bundesrat. Das ist nicht nur politisch unterirdisch, meine Damen und Herren. Es ist auch eine Vergennung des Gewaltenteilungsgrundsatzes. Wir können nicht einfach die Probleme an die Rechtsprechung outsourcen, meine Damen und Herren.
Jetzt kommt es noch auf den Bundesrat an. Sollten die Länder Einspruch einlegen, dann muss sich der Vermittlungsausschuss mit dem Gesetz befassen. Das Leistungsschutzrecht wäre damit zurück auf der Wartebank.
Annika Sepör berichtete. Der Bundesrat hat mit seiner neuen Mehrheit der rot-grün geführten Länder einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro beschlossen. Nun muss noch der Bundestag darüber entscheiden. Carsten Schabowski berichtet.
Die SPD und die Grünen machen Wahlkampf im Bundesrat. Die neuen Machtverhältnisse machen es möglich. Los ging's um 9 Uhr.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 907. Sitzung des Bundesrates.
Das machte Winfried Kretschmann mit Sicherheit gern. Der amtierende grüne Bundesratspräsident und vor allem die Oppositionsparteien können ja nun nach der Wahl in Niedersachsen in der Länderkammer mit ihren Muskeln spielen. 10 Jahre wird nun schon über einen Mindestlohn diskutiert. Nun gibt's von der Opposition einen Gesetzesentwurf, der auch Thema im Bundestag sein wird. Die Idee, ein flächendeckender Mindestlohn von 8,50 Euro, der ist nicht zu hoch, betonte NRW-Arbeitsminister Schneider, SPD.
8,50 Euro hochgerechnet auf 40 Stunden? Wissen Sie, was das ist? Das ist SGB-II-Regelsatz Deluxe. Das ist etwas mehr als im Volksmund Hartz IV.
Bewegt war auch Erwin Sellering, ebenfalls SPD-Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern.
Wer Vollzeit arbeitet, muss davon auch leben können, ohne zusätzlich auf Sozialleistungen angewiesen zu sein. Das ist eine Frage der Würde, des Respekts vor dem Einzelnen, seiner Ehre.
Immerhin knapp 1,5 Millionen Deutsche müssen für einen Stundenlohn von unter 5 Euro arbeiten. Sogar das schwarz-rot regierte Saarland stimmte wohl aus diesem Grund für die Initiative. Matthias Machnig, SPD-Wirtschaftsminister von Thüringen, brachte dann auch noch ein ökonomisches Argument.
Ohne Fachkräfte kann kein Unternehmen wachsen. Und wenn dann gut Ausgebildete, weil die Löhne so niedrig sind, ihre Perspektive außerhalb von Thüringen suchen, das ist dann ein wirkliches, schwieriges Problem für die Unternehmen, auch für die weitere Wachstumsperspektive in der Region.
Schwarz-Gelb sieht das anders und könnte sich höchstens mit einer Lohnuntergrenze anfreunden, und zwar nur dort, wo es keine Tariflöhne gibt. Die Argumente, Politiker sollten keine Löhne aushandeln, außerdem müsse es regionale Lohnunterschiede geben. In Ballungsräumen sei das Leben nun einmal teurer als auf dem Land. Hessens Ministerpräsident Bouffier, CDU, unterstellt deswegen:
Der Bundesrat wird heute zur Bühne gemacht für die Bundestagswahl. Das kann man machen, aber dann soll man es auch sagen.
Zumindest die SPD war schon gesprächig. Sie will die soziale Gerechtigkeit zu einem der Wahlkampfthemen machen und die Regierung weiterhin vor sich hertreiben. Noch im März soll es im Bundesrat zum Beispiel ums Betreuungsgeld gehen. Im September soll dann eine Generalabrechnung mit Schwarz-Gelb auf der Tagesordnung stehen. In Sachen Mindestlohn ist nun aber erst einmal der schwarz-gelb-dominierte Bundestag dran. Schon jetzt steht fest, der wird zur neuen Mindestlohnidee wohl ganz laut Nein sagen.
Zum Mindestlohn auch der Kommentar von Georg Schwarte.
Warum eigentlich gesetzlich geregelte Mindestlöhne? Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, CDU, die gesamte, wenn auch übersichtlich gewordene FDP und natürlich die Arbeitgebervertreter qua Amt und gelegentlich Überzeugung fragen sich das seit mehr als 10 Jahren. brauchen wir nicht, lautet die Antwort. Begründung: Tarifautonomie. Warum, sagen die, die den Mindestlohn für den sozialistischen Wurmfortsatz einer längst und zu Recht gescheiterten Idee halten, soll der Staat festlegen, was Tarifparteien doch so viel besser können? Ja, warum eigentlich? Nun, erstens, weil es beispielsweise heute Tariflöhne von unter 4 Euro die Stunde gibt. Friseure in Ostdeutschland wissen, was sie fürs Waschen, Schneiden, Legen bekommen. Weil zweitens da, wo Arbeitgeber stark und Arbeitslose zahlreich sind, dubiose, obendrein christliche Gewerkschaften Tariflöhnen zustimmen, die allenfalls auf dem Prinzip Gotteslohn beruhen. Weil drittens Unternehmen, nicht wenige, ihr Geschäftsmodell nicht auf die Qualität der Produkte oder der Dienstleistung gründen, sondern auf Dumpinglöhnen. Dass ihre Arbeitnehmer davon nicht leben können, wissen sie, macht aber ja nichts, die können ja aufstocken gehen. Der Staat zahlt, was der Arbeitgeber zum Leben nicht bereit ist zu geben. Und weil viertens das alles nur wenig mit Würde von Arbeit, geschweige denn des Arbeitnehmers, zu tun hat, aber viel mit Gier der sogenannten Arbeitgeber. Dass 20 von 27 Ländern in der EU seit langem einen gesetzlichen Mindestlohn haben, die Franzosen ihn gerade auf über 9 Euro hochsetzen, geschenkt. Der hämische Hinweis mancher Politiker der schwarz-gelben Truppe, deshalb gehe es ja auch unserem französischen Nachbarn so schlecht, übersieht übrigens die Tatsache, dass Frankreich seit 50 Jahren einen Mindestlohn hat. Und es soll ja Zeiten gegeben haben, da waren wir Deutsche, der Fußlahme im europäischen Wirtschaftsraum. Da also die Sachargumente gegen einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn in der Regel so dürftig sind wie das Gehalt einer Floristin in Thüringen, die übrigens 4,44 Euro die Stunde verdient, und weil die Kanzlerin mit ihrem feinen Näschen für Wähler Relevantes den Mindestlohn entdeckt hat, kommt jetzt ein bisschen Bewegung in die Sache. Motto: Branchen- und regionenspezifische Lohnuntergrenzen, das will die Union. Klingt irgendwie nach Mindestlohn, nimmt den Sozis ein Thema weg und tut nicht weiter weh. Nach 14 Jahren aber hat Rot-Rot-Grün nun wieder eine Mehrheit im Bundesrat. Dass die derzeit allenfalls dafür reicht, den Mindestlohn mit Ausrufezeichen in den Bundestag zu geben, um ihn dann dort beerdigt zu sehen, stimmt. Dass die Wähler den Unterschied zwischen Mindestlohn und Lohnuntergrenze durchschauen, stimmt hoffentlich auch. Den Hinweis, dass diese schwarz-gelbe Bundesregierung im Falle eines erneuten Wahlsieges mangels Mehrheit nichts Relevantes mehr durch diesen rot-rot-grün dominierten Bundesrat bekommen wird, den werden wir wohl noch öfter hören im heraufziehenden Bundestagswahlkampf. Ebenso hoffentlich den Hinweis, dass eine Lohnuntergrenze von 3,18 Euro für Friseure kein Grund zum Haare schneiden, aber ganz sicher einer zum Haare raufen ist.
Georg Schwarte kommentierte. Im sogenannten NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages gab es heute eine Gegenüberstellung von zwei BKA-Beamten, die 1998 an den Ermittlungen gegen die rechte Terrorzelle beteiligt waren. Die beiden hatten unterschiedliche Aussagen zur Herkunft von Listen mit Adressen und Kontaktdaten gemacht, die im Januar 98 zusammen mit Sprengstoff in einer Garage in Jena gefunden wurden. Doch auch die heutige Gegenüberstellung brachte keine Klarheit. Arne Meyer berichtet.
Vier Augen sehen mehr als zwei, sagt der Volksmund. Dass der auch irren kann, hat die heutige Befragung von zwei Beamten aus dem Bundeskriminalamt und dem Landeskriminalamt in Thüringen gezeigt. Nachdem der NSU-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages die beiden Ermittler mehrere Stunden lang gemeinsam befragt hat, ein Novum in der noch jungen Geschichte des Gremiums, kam der Vorsitzende Sebastian Idati, SPD, zu dem Ergebnis, er lerne auch nach über einem Jahr Ausschussarbeit immer noch dazu.
Was wir heute gelernt haben, ist, wer befürchten muss, dass die Polizei nach ihm fahndet, der kann ruhig sein persönliches Adressbuch irgendwo liegen lassen. Es wird mit Sicherheit nicht ausgewertet.
Deutlich hörbar, Idati war auf Zinne. Mit diesem Gefühl aber nicht alleine.
Landeskriminalamt Thüringen denkt, wenn da ein Halbgott vom Bundeskriminalamt kommt, dann wird er schon wissen, wie er zu arbeiten hat. Und das Bundeskriminalamt sagt, wir waren ja nur unterstützend da. Wir mussten uns den Provinzverantwortlichen vom Landeskriminalamt Thüringen unterordnen.
So Wolfgang Wieland von den Grünen. Auslöser dieses Verbal-Shitstorms gegen die beiden Behörden. Anfang 1998 fanden Ermittler bei der Razzia in einer Garage in Jena, genutzt vom Terrortrio Bönhard Mundlust Schäpe, mehrere Listen mit Adressen und Telefonnummern, Kontaktdaten also von Mitgliedern der rechten Szene. Vor allem aus Thüringen und Sachsen, allerdings auch aus anderen Bundesländern. Diese Liste werteten allerdings weder das LKA Thüringen noch das ebenfalls involvierte BKA aus. Hartfried Wolf, FDP.
Diese Listen enthielten die wesentlichen Daten darüber,
wann und wo das Trio sich möglicherweise hätte aufhalten können. Man ist diesen Hinweisen nicht nachgegangen. Und das ist eines der schlimmsten Pannen in der gesamten NSU-Mordserie, die wir jetzt aufklären müssen.
Befand sich doch auf den Listen, vor allem erstellt von Uwe Mundlos, mindestens die Adresse einer Wohnung in Chemnitz, in der das Trio nach seinem Untertauchen 1998 Unterschlupf fand. Warum die Ermittler diese Liste nicht auswerteten, keiner der Zeugen konnte diese Frage heute plausibel beantworten. Im Gegenteil, sie wiegelten ab und schoben sich gegenseitig Schuld und Verantwortung zu.
Mir fiel zum Schluss da nur Bertolt Brecht ein. Finde eine Liste, sei ein großes Licht, finde eine zweite Liste, gefahndet wird mit beiden nicht.
Und das ist aus Sicht von Wolfgang Wieland und den anderen Ausschussmitgliedern das nächste Ärgernis. Bis gestern gingen die Abgeordneten davon aus, bei der Razzia sei nur eine Liste gefunden worden, in einem Karton. Seit gestern ist klar, es gibt eine weitere sowie ein drittes Blatt mit Ergänzungen. Andere Behörden, das Bundesjustizministerium bzw. der Generalbundesanwalt, wussten davon, leiteten diese Info aber nicht an den Ausschuss weiter. Clemens Binninger, Unionsobmann, zog aus dem Verlauf dieser Ermittlungsaktion bereits erste Schlüsse für den Bericht, den der Untersuchungsausschuss bis zur Wahl vorlegen wird.
Sollte die Zusammenarbeit von Fahndungsdienststellen der Polizei in den Ländern im Bund heute immer noch so ablaufen, wäre dringender Reformbedarf angesagt.
Was bei all dem Ärger fast unterging, einen weiteren Aufreger konnte das Bundesinnenministerium nach seiner Sicht aufklären. Im vergangenen Sommer war bekannt geworden, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz noch im November 2011 nach der Enttarnung des NSU-Trios Akten mit Bezug zum Rechtsterror geschreddert hatte. Allerdings nicht, so das Ministerium heute, um etwas zu vertuschen, es seien Fristen abgelaufen und deswegen Ordner vernichtet worden.
Anne Meyer berichtete. Wenn Abgeordnete Bestechungsgelder oder andere Vorteile annehmen, sollen sie künftig mit Gefängnis von bis zu 5 Jahren oder einer Geldstrafe bestraft werden. Darauf hat sich der Rechtsausschuss des Bundestages fraktionsübergreifend verständigt. Bestraft werden soll aber auch, wer einem Abgeordneten Zuwendungen anbietet oder in Aussicht stellt. Anne Basak berichtet.
Jahrelang wurde diskutiert, jetzt ist ein neues Gesetz in greifbarer Nähe. Rechtspolitiker von Union, SPD, Grünen und Linken haben sich geeinigt. Die Bestechung von Abgeordneten soll unter Strafe gestellt werden. Siegfried Kauder, Vorsitzender des Rechtsausschusses von der CDU, hat den fraktionsübergreifenden Gesetzentwurf angestoßen.
Ich schlage vor, dass wir den jetzt den Fraktionsspitzen zur Entscheidung überlassen und dranbleiben, dass nun in dieser Legislaturperiode etwas zum Gesetz wird, was zwingend und dringend geboten ist.
In Deutschland gibt es zur Abgeordnetenbestechung bisher keine schlagkräftige Regelung im Strafrecht. 2003 hatte die Regierung Schröder das UNO-Abkommen gegen Korruption zwar unterschrieben, umgesetzt in deutsches Recht wurde es aber nie. Kritiker werfen Deutschland vor, bei der Korruptionsbekämpfung damit auf einer Stufe mit Syrien, Saudi-Arabien und dem Sudan zu stehen. Das soll sich ändern. Bis zu 5 Jahre Haft oder eine Geldstrafe soll es dem Gesetzentwurf zufolge geben, wenn ein Abgeordneter Geld oder andere Zuwendungen annimmt oder sich versprechen lässt und im Gegenzug Politik im Sinne des Bestechenden macht. Der Geldgeber soll ebenfalls bestraft werden. Auch das Angebot der Bestechung soll strafbar sein. Jesse Montag von den Grünen.
Deutschland braucht das nicht deswegen, weil in unseren Parlamenten lauter bestechliche Abgeordnete sitzen. Ganz im Gegenteil. Sondern deswegen, weil wir den falschen Anschein vermeiden wollen. Wir bräuchten eine solche Freistellung gegenüber allen anderen. Wir brauchen sie nicht. Wir brauchen hier eine Gleichbehandlung.
Nach dem Gesetzentwurf wird nicht generell verboten, dass sich Abgeordnete zum Beispiel von einem Wirtschaftsverband zum Essen einladen lassen. Wenn dahinter keine konkrete Bestechungsabsicht stehe, dann sei das auch nicht strafbar. Gleichwohl sollten die Verhaltensregeln für die Parlamentarier überarbeitet werden, sagt Siegfried Kauder.
Wenn der Vorsitzende des Sportausschusses zu einem Bundesligaspiel eingeladen wird und hingeht, halte ich das für vertretbar. Wenn der Vorsitzende des Rechtsausschusses zu einem Bundesligaspiel eingeladen wird, kommt es drauf an. Wenn es um den Bundesliga-Wettskandal geht, kann es möglich sein. Wenn es nur der Lust zu frönen gilt, dann nicht. Also wir müssen genau definieren, was ja und was nein.
Der CDU-Mann Kauder und seine Kollegen von der Opposition sind zuversichtlich, dass das neue Gesetz zur Abgeordnetenbestechung rasch verabschiedet werden kann. Die Fraktionen von SPD, Grünen und Linken sind bereit. Christine Lambrecht, Vizevorsitzende der SPD-Fraktion.
Ja, wir werden jetzt schon genau beobachten, ob Herr Kauder sich mit seinem bemerkenswerten Vorschlag auch in den eigenen Reihen durchsetzen wird und vor allen Dingen, wie es beim Koalitionspartner der FDP aussieht oder ob das Ganze nur heiße Luft ist.
Die FDP hält sich noch bedeckt. Und aus der Unionsfraktion heißt es, der Vorschlag von Siegfried Kauder müsse noch besprochen werden.
Anne Basak berichtete. Nach dem Scheitern der Haushaltsverhandlungen stehen die USA vor massiven Kürzungen der öffentlichen Ausgaben mit noch unabsehbaren Folgen. Auch bei einem Vermittlungsgespräch in letzter Minute im Weißen Haus gab es keine Einigung. Deshalb treten ab Mitternacht automatisch Zwangseinsparungen quer durch alle Ressorts in Kraft. Aus Washington berichtet Martin Ganselmeier.
Es kam wie nicht anders zu erwarten. Nach nur einer Stunde endete das Treffen im Weißen Haus ohne Ergebnis. Und anschließend gaben beide Seiten dem politischen Gegner die Schuld. Präsident Obama bezeichnete die jetzt wirksam werdenden Haushaltskürzungen nach der Rasenmähermethode als unnötig und unentschuldbar in einer Zeit, in der viele Amerikaner noch Arbeit suchen.
It's unnecessary and at a time when too many Americans are still looking for work. It's inexcusable.
Nicht jeder werde die schmerzlichen Auswirkungen dieser Einschnitte in Höhe von $85 Milliarden sofort spüren. Doch der Schmerz wird kommen, kündigte Obama an.
Not everyone will feel the pain of these cuts right away. The pain, though, will be real.
Hunderttausende Jobs seien in Gefahr beim Militär, bei der Bundespolizei, beim Grenzschutz, aber auch bei Lehrern. Insgesamt, so Obamas Befürchtung, könnte Amerikas Wirtschaftsaufschwung um einen halben Prozentpunkt abgebremst werden. Trotz der sturen Haltung der Republikaner werde er sich in den nächsten Wochen weiter um einen umfassenden Haushaltskompromiss bemühen, sagte Obama. Die größte Nation auf Erden kann seine Geschäfte nicht erledigen, indem sie von Krise zu Krise taumelt.
The greatest nation on earth does not conduct its business by careening from crisis to crisis.
Doch genau dies passiert derzeit in Washington. Beide Seiten waren nicht wirklich an einer Einigung interessiert. Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses Jim Boehner sagte nach dem Treffen im Weißen Haus, wir müssen jetzt endlich unser Ausgabenproblem bekämpfen. Steuererhöhungen habe der Präsident schon im Januar bekommen. Insgeheim sind die Republikaner froh, dass der Präsident nun zu Sparmaßnahmen gezwungen wird. Allerdings müssen die Republikaner in einen sauren Apfel beißen. Die Hälfte der $85 Milliarden schweren Kürzungen entfällt auf den Verteidigungshaushalt, der ihnen ansonsten heilig ist. Genau darüber freuen sich klammheimlich viele Demokraten. Einschnitte beim Militär, dessen Ausgaben seit 2001 steil nach oben gingen, sind den Demokraten lieber als Kürzungen im Sozial- und Gesundheitsbereich. Und wenn die Folgen der Haushaltskürzungen in den nächsten Wochen spürbar werden, dann, so zeigen es die Umfragen jetzt schon, machen die Bürger dafür nicht den Präsidenten verantwortlich, sondern die Republikaner. Somit sind beide Seiten, trotz gegenteiliger Beteuerungen, gar nicht so unglücklich über die automatischen Kürzungen. Etwas Gutes hat das Treffen im Weißen Haus offensichtlich doch gebracht. Beide Seiten versprachen, dass die nächste Haushaltsklippe am 27. März nicht dazu führen wird, dass die US-Regierung ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen kann. Beobachter werten dies so. Der Präsident hat Anfang Januar seine Steuererhöhungen für Reiche bekommen, jetzt die Republikaner deutliche Haushaltskürzungen. Vielleicht ist nun der Weg frei für eine langfristige Lösung der Haushaltskrise.
Martin Ganselmeier berichtete. Zypern hat eine neue Regierung. Heute Vormittag wurden die Minister vereidigt. Der neue Präsident Nikos Anastasiades hat angekündigt, er werde eng mit der EU zusammenarbeiten und in den kommenden Wochen ein Rettungspaket für sein hochverschuldetes Land aushandeln. Thomas Bormann berichtet.
Einige Geldanleger auf Zypern bekommen nun offenbar doch Angst. Sie heben ihr Vermögen ab und schaffen es ins Ausland. Allein im Januar flossen 1,7 Milliarden Euro aus Zypern ab. Das sind rund 2% der gesamten Geldeinlagen auf der Insel. Dieser Mann will den Zyprern und den internationalen Geldanlegern die Angst nehmen. Der neue Präsident Nikos Anastasiadis hier bei seiner Vereidigung gestern im Parlament. Heute Vormittag wurden auch die 11 Minister seiner neuen konservativen Regierung ins Amt eingeführt. Sogleich machten sie sich an die Arbeit. Möglichst noch in diesem Monat will die zyprische Regierung das Rettungspaket mit der EU und dem Internationalen Währungsfonds aushandeln und nebenher die Vorwürfe ausräumen, Zypern sei nach wie vor ein sicherer Hafen für Schwarzgeld, vor allem aus Russland. Die Staatskasse in Zypern ist leer, das Land braucht dringend Hilfskredite aus dem Rettungsschirm. Der neue Präsident Nikos Anastasiadis: Wir stehen vor großen Herausforderungen. Dabei wollen wir Europa an unserer Seite haben. Ich möchte betonen, wir fordern keine Sonderbehandlung, aber eine gerechte Behandlung. Wir fordern nur, was uns zusteht, nämlich die Solidarität unserer Partner. Damit meint Anastasiadis, liebe Europäer, bitte gebt uns Hilfskredite. Wir werden auch die Auflagen erfüllen, nämlich unsere Staatsausgaben kürzen und manche Staatsbetriebe privatisieren. Wir werden auch die Banken auf Zypern stärker kontrollieren, aber bitte verweigert uns nicht die Hilfe, lasst uns nicht pleite gehen. Und Anastasiadis versichert, Zypern wird all die Hilfskredite zurückzahlen. Anastasiadis kämpft um das Image Zyperns. Die Insel soll unbedingt ein verlässlicher Ort für Anleger bleiben. Wer Zypern Geld leiht, soll keine Angst haben, eines Tages sein Kapital zu verlieren, so die Botschaft von Nikos Anastasiadis. Ich möchte das ganz klar sagen. Ein Schuldenschnitt kommt nicht in Frage. Auch nicht irgendwelche Sonderabgaben für Anleger. All das wird es nicht geben. Das steht nicht zur Debatte. Dafür gab es Applaus im Parlament von Nikosia. Zypern braucht nach derzeitigem Stand Hilfskredite in Höhe von rund 17 Milliarden Euro. Das ist in etwa so viel wie die Wirtschaftsleistung Zyperns eines kompletten Jahres. Viele Experten außerhalb Zyperns bezweifeln, ob der Inselstaat mit nicht einmal 1 Million Einwohner diese hohen Kredite zurückzahlen können wird. Deshalb hatten sie einen Schuldenschnitt ins Gespräch gebracht. Andere hatten eine Art Sondersteuer vorgeschlagen, die von allen Guthaben auf zyprischen Konten abgezogen wird. Quasi eine Zwangsabgabe zur Tilgung zyprischer Schulden. Das jedoch würde den Ruf Zyperns als gute Adresse für Geldanlagen zerstören. Deshalb weist die neue Regierung diese Vorschläge so vehement zurück. Der neue zyprische Finanzminister Michalis Sardis ist erst ein paar Stunden im Amt. Schon bereitet er seine erste Dienstreise nach Brüssel vor. Am Montag wird er dort seine Amtskollegen der Eurozone treffen und über das Rettungspaket für Zypern verhandeln.
Thomas Bormann berichtete. Die Arbeitsbedingungen von Journalisten in China sind nicht einfach. Behinderungen gehören zum Arbeitsalltag. Auch Auslandskorrespondenten sind davon betroffen. Ein Fernsehteam der ARD wurde in dieser Woche Opfer eines besonders brutalen Angriffs. In Berlin wurde deshalb heute der Gesandte der chinesischen Botschaft ins Auswärtige Amt einbestellt. Ruth Kirchner berichtet.
Das Fernsehteam hatte Neubauten in einem Dorf in der Provinz Hebei rund 50 Kilometer östlich von Peking gefilmt. Anschließend wurde die Crew in ihrem Wagen von mehreren Fahrzeugen verfolgt und bedrängt. Zunächst konnte das Team entkommen, doch dann sei der ARD-Kleinbus absichtlich gerammt worden, erzählt Fernsehkorrespondentin Christine Adelhardt.
Dann sind die Männer ausgestiegen. Zwei von ihnen hatten große hölzerne Baseballschläger in der Hand. Mit diesen haben sie auf unsere Frontscheibe eingetrümmert.
Die Windschutzscheibe zersplitterte. Das Auto wurde schwer beschädigt. Verletzt wurde niemand. Doch Adelhardt fürchtete um die Sicherheit ihrer deutschen und chinesischen Mitarbeiter.
Wir waren zu fünft im Auto. Meine größte Sorge war, dass mit den Baseballschlägern früher oder später diese Windschutzscheibe zertrümmert werden würde. Und der nächste Schlag, der dann ausgeführt wurde, der hätte dann mit Sicherheit meinen chinesischen Mitarbeiter, den Fahrer, getroffen.
Im chinesischen Außenministerium wollte man sich zu den Einzelheiten des Falls nicht äußern. Die Lokalregierung habe eine Untersuchung eingeleitet. Deren Ergebnisse müsse man abwarten, sagte Sprecherin Hua Chuning. Was ausländische Journalisten angeht, ist der Standpunkt der Regierung eindeutig. Wir sind offen und begrüßen die Arbeit ausländischer Journalisten in China. Wir schützen ihre Rechte und Interessen im Einklang mit dem Gesetz. Hintergrund von Attacken auf Journalisten in der chinesischen Provinz sind oft örtliche Konflikte über Landenteignungen, Umweltverschmutzung und illegale Industrieansiedlungen. Journalisten werden dabei oft als unbequeme Zeugen betrachtet. Örtliche Funktionäre setzen manchmal Schlägertrupps ein, um Medienvertreter zu vertreiben. Dies scheint auch bei dem Angriff auf das ARD-Team der Fall gewesen zu sein.
Wir haben später über einen Informanten erfahren, dass zumindest eines der Fahrzeuge, das uns da bedrängt hat und blockiert hat, dem örtlichen Parteisekretär gehört.
Bei der Polizei hieß es hingegen, die Dorfbewohner hätten sich von den filmenden Ausländern gestört gefühlt. In dem Dorf gibt es seit längerem Konflikte. Bewohner haben sich im Internet über Enteignungen und Korruption beklagt. Übergriffe auf Journalisten kommen in China immer wieder vor. Im vergangenen Sommer war ein ARD-Team vor einer Chemiefabrik in Zentralchina angegriffen worden. Anfang dieses Jahres hatte der Korrespondent des Spiegel von einem Einbruch in sein Hotelzimmer in Südchina berichtet. Dabei waren Computer zerstört und Daten gelöscht worden.
Das war ein Bericht von Ruth Kirchner und das war das Echo des Tages. Die Sendung gibt's auch als Podcast im Internet unter ndr.de/info oder wdr5.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Bernd Musch-Borowska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.